Lukas, Kapitel 13, die Verse 10 bis 21. Und er, also das heißt unser Herr Jesus Christus, lehrte in einer Schule am Sabbat. Und siehe, ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit 18 Jahre und sie war krumm und konnte nicht aufsehen. Da sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Weib, sei los von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, also unser Herr Jesus legte die Hände auf sie, und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Oberste der Schule und ward unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an ihnen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattage. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Du Heuchler, löst nicht ein jeglicher unter euch seinen Ochsen oder Esel von der Krippe am Sabbat und führt ihn zur Tränke? Sollte aber nicht gelöst werden am Sabbat diese, die doch Abrahams Tochter ist, von dem Bande, welches Satans gebunden hatte, nun wohl 18 Jahre? Und als er solches sagte, mussten sie sich schämen, alle, die ihm zuwider gewesen waren, und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die von ihm geschahen. Er sprach aber: Wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich's vergleichen? Es ist einem Senfkorn gleich, welches einen Mensch nahm und warf's in seinen Garten. Und es wuchs und ward ein großer Baum, und die Vögel des Himmels wohnten unter seinen Zweigen. Und abermals sprach er, unser Herr Jesus: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteig gleich, welchen ein Weib nahm und verbarg ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass es ganz sauer ward. Soweit unser Bibeltext. Und nun, Jens, darfst du ihn uns auslegen.
Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Und nochmal vielen Dank, dass ich heute nicht von alten Hundem aus zu Fuß gehen musste, weil es die Bahnstrecke an der Lenne nicht mehr gibt. Ja, mir kommt das entgegen, dass wir uns auf diese Weise treffen. Und ich hoffe und ich bete, dass der Herr dieses, naja, für seine Gemeinde ja nicht so gewöhnliche Medium dazu nutzen kann, dass er sich von uns hören lässt, dass er uns ins Herz gibt, was wir von ihm begreifen sollen. Dem Hartmut Fulda in Waldbröl hatte ich von dem letzten Lied übrigens 14 Strophen zugemutet. Ihr seid also noch gut weggekommen. Ja, wir wenden uns dieser Begebenheit zu, den der Evangelist Lukas uns vor Augen stellt, aus dem Dienst Jesu, verbunden auch mit 2 Bildworten, die Jesus hier zunächst mal der Synagogengemeinde sagt, aber dann ja eben auch uns, da wir sie in seinem Wort finden. Und unser Abschnitt fängt wieder mal mit so einer allgemeinen Einleitung an. Jesus war in einer Synagoge und lehrte. Das macht Lukas manchmal, wenn man das in Kapitel 11 mal zur Kenntnis nimmt, wie er das Vaterunser einleitet. Da sagt er, Jesus war irgendwann irgendwo und betete. Das macht einmal mehr deutlich, das, was Lukas uns von Jesus berichtet, das hat alles nicht zu unterschätzendes Gewicht. Nichts davon berichtet er, weil das halt zeitlich jetzt da gerade war, sondern was er uns von Jesus mitgibt, das muss alles zu dem dienen, was er ganz am Anfang schon mal erklärt hat, als er dem Gottesfreund sein Evangelium vorstellt und sagt: Was ich hier von Jesus aufgeschrieben habe, das ist ganz wahr, das ist genau sorgfältig geprüft und es begegnet dir, damit du, lieber Gottesfreund, in dem Glauben, in der Lehre, darin du unterwiesen bist, eine sichere Grundlage hast. Also, wir kommen von Kapitel 1 und betrachten diese Begebenheit und denken uns, hier geht es um Grundlagenwissen über Jesus Christus. Wir erfahren zunächst mal ja nicht, was er in der Synagoge gelehrt hat. Ich vermute, dass die beiden Bildworte das nochmal aufgreifen und auf einen Höhepunkt führen, was Jesus hier gelehrt hat. Dann würde es um das Reich Gottes gehen. Und ich lade dazu ein, mit mir eine etwas andere Übersetzung zu wählen. Das griechische Wort Basileia bedeutet nicht nur Reich. Das Wort Reich können wir Deutschen ganz schlecht hören. Es bedeutet aber auch Königsherrschaft. Das heißt, die Tatsache, dass Gott als König herrscht, beziehungsweise die Tatsache, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, zum Herrn und König gemacht hat, dass er herrscht. Dieses Thema wird uns in den folgenden Kapiteln noch da und dort begegnen, wenn Jesus es wichtig macht zu betonen, dass das Reich Gottes mitten unter seinen Zuhörern ist. Die haben sich gefragt, wo ist es denn? Jesus sagt, mitten unter euch. Damit meint er, ich bin da, ich bin mitten unter euch. Ich bin der Beginn dieser Königsherrschaft Gottes. Das kommt immer wieder mal und nach meinem Dafürhalten ist das hier auch der Punkt. Jesus hat sich ja immer wieder in Synagogen aufgehalten und da gelehrt, was als jüdischer Mann sein gutes Recht war. Hier dürfte sicher eine Veränderung eingetreten sein mit Kapitel 9. Während er vorher noch in Galiläa unterwegs war, mit Zeichen und Wundern, mit den Predigten davon, dass er der Messias ist, ist uns in Kapitel 9 eine gewisse Änderung seines Weges begegnet. Kapitel 9, Vers 51. Er wandte sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und seit 9,51 ist das Leitmotiv dessen, was wir von Jesus hören und was wir in seinem Dienst beobachten, dass es für ihn der Weg nach Jerusalem ist. Unbeirrt. Das ist ja mit das Großartige daran. Jesus wusste ja, was da passiert. Jesus wusste von vornherein, mehr als seine Jünger dachten, die gingen ja davon aus, Jesus geht nach Jerusalem, macht da den Obelix und haut die Römer auf die Mütze und die Römer gehen nach Hause. Jesus hatte einen ganz anderen Weg vor sich. Jesus hatte den Weg vor sich, der ihn bis auf die Rechtsstätte hinführt, aber dann eben auch am dritten Tag wieder aus dem Grab heraus. Das war es, was er in den Blick nahm, als er sein Angesicht wandte, nach Jerusalem zu wandern. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir aus Lukas 4 uns die Stelle mal angeguckt haben, wo Jesus in Nazareth sich am Synagogengottesdienst beteiligt. Diese Stelle finde ich immer so bemerkenswert, wie sie geschildert wird. Jesus lässt sich die Rolle des Propheten Jesaja geben und dann liest er vor eine Prophetie über den Messias, die steht da in der ersten Person Singular und diese grammatische Form zieht natürlich für jeden anderen die Frage nach sich, was meinst du denn jetzt damit? Erklär das mal. Niemand darf diese Stelle so vorlesen und dann das tun, was Jesus getan hat. Er gibt die Rolle zurück und setzt sich. Dann sagt der Gemeindeleiter, ja, Jesus, was ist denn jetzt? Und Jesus sagt, wie, was ist denn jetzt? Habe ich euch doch gerade vorgelesen, was jetzt ist. Heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt worden. Dieses messianische Zeugnis, das hat sehr stark seinen Dienst bisher bestimmt. Jetzt ist es vielmehr so, dass sein Dienst davon bestimmt wird, das Kreuz und das leere Grab in den Blick zu fassen und von daher auch schon mal die wesentlichen Themen auf den Tisch zu bringen, nämlich zum Beispiel das, dass ihm die Königsherrschaft übergeben ist von Gott. Diese beiden Bildworte kommen wir zum Schluss. Lukas war ein vorderorientalischer Berichterstatter, kein griechisch-römischer. Deswegen finden wir zunächst eine praktische Begebenheit, die mit dieser Königsherrschaft Jesu Christi sehr konkret sehr viel zu tun hat. Jesus war also in einer Synagoge und lehrte. Und er sah eine Frau, die am Synagogengottesdienst teilnahm, von der wir erfahren, dass sie seit 18 Jahren gebunden ist von Satan, dass diese Bindung für sie bedeutet, sie kann sich nicht mehr aufrichten. Sie ist verkrümmt. Und damit verbinden sich natürlich auch bestimmte Dinge in ihrem Leben, die wir mit bedenken müssen. Welche Schmerzen müssen das gewesen sein, sich nicht mehr aufrichten zu können? Welche Perspektivlosigkeit muss das gewesen sein? Wie viel Hoffnung konnte diese Frau noch haben? Was hat sie vielleicht schon alles versucht? Wir begegnen an einer anderen Stelle eine Frau, die seit 12 Jahren einen Blutfluss hat. Da sagt das Evangelium, dass sie früher mal Geld hatte, dass sie dieses ganze Geld zu den Ärzten getragen hat, die ihr nicht helfen konnten. Welche verzweifelten Maßnahmen mögen hier hinter dieser Frau gelegen haben? Wie viel Frustration mag sie mitgebracht haben in diesen Synagogengottesdienst? Dem wenden wir uns gleich noch mal ein bisschen zu. Jesus sieht diese Frau, die der Satan in einer Verkrümmung gebunden hält. Wenn wir uns mal den normalen Ablauf eines Synagogengottesdienstes vor Augen halten, dann kommen wir sehr schnell auf das Bemerkenswerte an dieser Situation. Und das ist der erste Punkt, den wir unbedingt festhalten müssen. Jesus sieht. In seiner Königsherrschaft sieht Jesus. Diese Frau war nicht da, wo Jesus war. Frauen hatten in der Synagoge, da wo die Männer waren, nichts verloren. Die war irgendwo anders, irgendwo abseits. Jesus sieht diese Frau in ihrer Verkrümmung, in all ihrer Lebensnot, in ihrem ganzen Abseits. Diese Frau, das liegt in der Natur ihrer Verkrümmung, war dann auch unter den anderen Frauen nicht mehr eines Hauptes länger denn alles Volk. Sie war ja verkrümmt, sie verschwand hinter den anderen Besucherinnen. Jesus sieht diese Frau da, wo sie ist, da, wo sie hinter anderen verschwindet, da, wo andere sie verdecken, da, wo andere vielleicht viel mehr ins Auge fallen, keine Ahnung, wie die anderen Frauen, mit welchen Äußerlichkeiten die vielleicht so gekommen sind, was eher den Blick fängt. Jesus lässt seinen Blick nicht fangen, vielmehr richtet er ihn aus auf diese Frau, die seine Königsherrschaft braucht. Und er sieht sie da, wo sie ist, in all ihrer Verborgenheit, in all ihrer Not, in all ihrer Lebenslast, sieht er sie als die, die sie ist. Und Jesus tut das Entscheidende für diese Frau. In 1. Johannes 3, Vers 18 erfahren wir einen wesentlichen Punkt von Weihnachten. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wenn Jesus hier schon seinen Weg nach Golgatha fest in den Blick gefasst hat, dann erleben wir ihn hier dabei, wie er seinen Sieg von Golgatha in das Leben dieser Frau schon hineinträgt. Sein Sieg von Golgatha ist also gar nicht eine Frage des Ob oder Ob nicht. Er ist nur zeitlich noch nicht geschehen. Er steht aber felsenfest als der entscheidende Sieg des Sohnes des lebendigen Gottes über Sünde, Tod und Teufel und über alles, was sie anrichten. Gerade auch darüber, was der Teufel im Leben dieser Frau angerichtet hat. Jesus ruft sie zu sich und sagt zu ihr: Frau, sei los. Dann legt er die Hände auf sie. Und hier geschieht das, was Jesus bei Johannes schon grundsätzlich feststellt. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Hier geschieht, was Jesus in der Hoheit seiner Königsherrschaft überall aufrichten kann und will. Er ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist seine Vollmacht, das ist sein Regierungsprogramm. Das setzt er ganz konkret um im Leben dieser Frau. In all ihrer Not, in all ihren Schmerzen, in all ihren großen seelischen Lasten, die ihre Verkrümmung mit sich gebracht hat. Vielleicht auch darin, dass sie unter diesen 18 Jahren so leidet, dass sie für ihr Leben gar keine Perspektive mehr gewinnen kann. Otto Libi weist darauf hin, das einzige Geschöpf in der Schöpfung, das bewusst seine Augen zum Himmel aufhebt, das ist der Mensch. Konnte diese Frau nicht mehr. Man kann ja seine Augen zum Himmel aufheben in Hoffnung und Erwartung. Man kann seine Augen zum Himmel aufheben mit Lob und Dank. Alles war dieser Frau nicht mehr möglich. Durch das Handeln Jesu, durch die Königsherrschaft Jesu Christi, dadurch, dass er die Werke des Satans im Leben dieser Frau zerstört, richtet sie sich auf und preist Gott. Das ist, glaube ich, das ganz große Ziel dessen, was Jesus wollte und will, worum es im Kreuz und am Ostermorgen letztlich auch geht. Die Hinwendung zu Gott, das Lob und die Ehre des lebendigen Gottes, die er sich im Sieg seines Sohnes schafft. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum ich eigentlich den Mut kaum mehr aufbringe, das so zu sagen, wie Jesus das sagt. Wenn man in einer seelsorglichen Situation steckt, warum berufen wir uns da nicht auf Jesus und sagen, wenn du deine Lebensnot zum Sohn Gottes bringst, dann wird er die Werke des Satans in deinem Leben zerstören und wird dich frei machen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich fürchte, wir haben weite Bereiche der Seelsorge zu Professionellen ausgelagert, die weniger von dieser Tatsache der Königsherrschaft Jesu herkommen, als vielmehr von dem, was sie gelernt haben. Aber kann darin diese wirkliche tiefe Freiheit, diese Zerstörung der Werke des Satans liegen, oder muss die nicht alleine davon erwartet werden, dass der Sohn frei macht? Martin Luther nimmt diese Frau, um ganz allgemein zu beschreiben, was die Sünde anrichtet. Die Sünde macht uns zu in sich selbst verkrümmten Menschen. Man dreht sich nur noch um sich selber. Man nimmt Gott natürlich nicht mehr wahr, zu dem müsste man ja aufschauen. Man nimmt aber auch andere nicht mehr wahr, jedenfalls nicht, wenn die sich nicht auch um mich drehen. Und diese ganze Dreherei um mich selber, die hat keine Perspektive, die führt nirgendwo hin. Letztlich führt sie nur ins Verderben und in die Unfreiheit, die ich mir selber einbrocke. Und so wirbt Luther in seiner Evangeliumsverkündigung dafür, du in dir selbst verkrümmter Mensch, tritt in die Gegenwart deines Heilands. Lass ihn in dein Leben hineinsprechen, dass er erschienen ist, die Werke des Teufels zu zerstören, auch in deinem Leben. Lass ihn in dein Leben hineinsprechen, was er an Fakten schafft, wenn er sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Diese Frau wird uns ja als ein geistliches Vorbild vor Augen gestellt. Das macht Lukas manchmal mit Frauen, und Männer müssen sich von Lukas Verschiedenes ins Stammbuch schreiben lassen. Diese Frau hört den Ruf Jesu, wenn er sagt, komm her. Komm her zu mir. Diesen Weg muss sie tatsächlich noch unter ihre Füße nehmen. In welcher Art und Weise, in welcher seelischen Verfassung wird sie das gemacht haben? Wieder diese blutflüssige Frau, die als ihre allerletzte Hoffnung, die sie überhaupt noch aufbringen kann, nach dem Gewand von Jesus greift und in diesem Glaubensgriff seine Macht und seinen Willen, ihr zu helfen, sie gesund zu machen, empfängt. Es mag bei dieser Frau so ähnlich gewesen sein, und es ist bewundernswert, dass sie Schritte des Gehorsams auf ihren Heiland zu geht. Dass sie nicht in einem eigenen Denken stehen bleibt, nach dem Motto, was will der denn? Dass sie ihre Hoffnung nimmt und auf diesen Ruf Jesu zu sich selber antwortet, indem sie geht, indem sie zu ihm geht. Diese Frau hat vorher schon etwas geistlich sehr Vorbildhaftes getan. Sie hat sich entschlossen, an dem Tag, an dem eine große Chance besteht, Gott zu begegnen, sich aufzumachen zu dem Ort, von dem sie erwartet, da könnte sie Gott begegnen. Das Ergebnis dieses Glaubensweges, dieser Glaubensschritte ist, dass Gott ihr begegnet, dass er seine Hand auf ihr Leben legt, dass er zu ihr sagt, Frau, sei frei. Frau, in deinem Leben will ich und habe ich die Werke des Teufels zerstört. So richtete sie sich auf und pries Gott. Ich betone das deswegen so, weil wir alle, eigentlich die meisten Gemeinden, mit denen ich in Kontakt bin, durch die Corona-Zeit auch eher unglücklich gebeutelt sind, dass Menschen, die es eigentlich so machen sollten wie diese Frau, sich eher dafür entscheiden, wegzubleiben. Mir sagte jetzt vor ein paar Wochen ein alter Brasilien-Missionar, ihm wäre das eine Lehre aus seinem Dienst gewesen, sobald jemand in seinen Gemeinden eine große Not hatte und eine schwere Last, das Erste, was der tat, er blieb weg aus der Gemeinde. Diese Frau setzt ihre Hoffnung darauf, an dem Tag, von dem Gott gesagt hat, kommt in meine Gemeinschaft, an den Ort zu kommen, von dem sie annehmen konnte, da die Gemeinschaft Gottes zu finden. Ihr Lohn ist der, dass der Sohn des lebendigen Gottes sie findet, sie annimmt, sie unter seine Königsherrschaft stellt und ihr Leben regiert, alles Zerstörerische aus ihrem Leben herausregiert. Der Peter, also dieser Missionar, sagte auch nochmal, wisst ihr, wie man am effektivsten ein Lagerfeuer auskriegt? Man muss die Scheite auseinanderreißen. Wenn die Scheite eines Lagerfeuers zusammenbleiben, dann gibt es das immer mal, dass ein Scheit, das nur noch glimmt, wieder Feuer fängt an einem Scheit, das noch richtig brennt. Aber wenn du die Scheiter auseinanderreißest, dann kannst du jedes einzelne Scheit in 0,nix ganz auslöschen. Dann hast du die Gemeinde kaputt, dann brennt da nichts mehr anschließend. Wir sollten es nicht zulassen, dass wir auseinandergerissen werden wie Scheite, die der Böse löschen will. Wir sollten es vielmehr so tun und darauf abzielen, dass unser Herr seine Hand auf dieses, um im Bild zu bleiben, Lagerfeuer und seine Scheite legen darf und dem Bösen auch da wehren darf und ihm sein Gutes entgegensetzen darf. Diese Frau hatte übrigens auch verstanden, was der Sabbat ist. Das hatte der Synagogenvorsteher nicht verstanden. Der wirkt Jesus hier auf Umwegen einen rein, indem er sich an die Versammlung wendet und sagt, es sind 6 Tage, an denen könnt ihr euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Damit war Jesus gesagt, du bist ein Sabbatbrecher. Vielmehr ist es allerdings so, dass Jesus hier einmal mehr den Sabbat vom Kopf auf die Füße stellt. Wir sind das gewohnt, biblisch zu zählen den Sabbat als den 7. Tag, das ist ja richtig. Aber diese Perspektive, die stimmt nur aus der Perspektive Gottes. Aus der Perspektive von Adam und Eva war es nicht der 7. Tag, sondern der 1. Tag. So heiligt Gott sich einen ganzen Tag, um Gemeinschaft zu haben mit seinen Menschen. Und aus dieser Gemeinschaft heraus sollen sie in ihr Leben gehen und sollen sie in ihre Woche gehen und sollen sie leben und handeln und am 7. Tag zurückkehren in diese Gemeinschaft. Gott will ihnen diese Gemeinschaft schenken, damit sie in dieser Gemeinschaft loswerden können, was ihnen zur schweren Last geworden ist, wo sie keine Perspektive sehen, wo sie keine Hoffnung mehr fassen können. Was ihnen zu schwer ist, als dass sie es tragen können. Alles das soll in die Gottesgemeinschaft gebracht werden, zu dem, der es ihnen hebt und trägt und der sie mit neuer Kraft ausrüstet für das Weitere. Das geht natürlich bei Jesus noch viel weiter. Jesus richtet hier im Leben dieser Frau einen wirklichen Sabbat auf. Er bringt ihr Leben zur Ruhe von den Werken des Teufels, die er in ihr angerichtet hat. Aber es geht mit Jesus ja noch weiter. Der Hebräerbrief sagt das ganz deutlich. Jesus Christus ist der wirkliche, der endgültige Sabbat. Jesus Christus ist der, der unser Leben nehmen und für Zeit und Ewigkeit in die Sabbatruhe seines Vaters führen will. Jesus Christus ist derjenige, der hier in seiner Königsherrschaft uns schon in diese Ruhe bringt in unserem Leben und der dort in der Ewigkeit uns in diese Ruhe im Vaterhaus bringt. Das gehört mit zu seiner Königsherrschaft, das gehört mit dazu, dass er seinen Sieg in unserem Leben aufrichtet und verwirklicht. Das gehört mit zu dem, was diese Frau hier preist, weshalb sie ihren Gott wieder ansieht mit Lob und Dank und weshalb die anderen in der Synagoge in den Lob und den Dank mit einstimmen. Hier ist der gekommen, der in seiner Hand die Macht hält, Menschenleben, Menschenseelen in die Ruhe zu bringen, die nur Gott schenken kann, weil sie die Ruhe des göttlichen Friedens, seines Shalom ist. Und weil sie eine Ruhe ist, deren Ewigkeitsperspektive nicht mehr in Frage gestellt werden kann. So beschämt Jesus auch diesen Synagogenvorsteher und sagt zu ihm, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Das sagt er hier natürlich nicht wörtlich, aber das steckt in der Anklage gegen den Vorsteher drin, wenn Jesus sagt, du bindest dein Vieh doch auch los und führst es zum Wasser, wenn es Wasser braucht. Und so sollte ich, der ich von Gott gekommen bin, seine Menschen zu ihm zu bringen, diese Tochter Abrahams nicht befreien von dem, der sein Zerstörungswerk in ihrem Leben aufgerichtet hat. Jesus ist dazu gekommen, dass vor ihm, dem Brot des Lebens, dem Wasser des Lebens, Zerstörungswerke des Bösen keinen Bestand mehr haben können. Dass sie vor seiner Herrschaft zerfallen müssen, dass er an ihre Stelle seine guten Gaben, sein gutes Handeln, sein gutes Regieren stellt. Dann sind da noch diese beiden Bildworte, mit denen er, so stellt sich mir das dar, zu dem zurückkehrt, was er in der Synagoge gelehrt hatte oder was er als seinen Auftrag sah zu lehren. Wem soll ich die Königsherrschaft Gottes vergleichen? Ich weiß nicht, ob ihr die Theorie kennt. Es handelt sich hier um Aussagen zur Kirchengeschichte. Und wie schon im Gleichnis vom vierfachen Acker wären die Raben die Bösen, die die Saat wieder wegnehmen, sodass die Königsherrschaft Gottes von diesen bösen Raben bedroht ist und in der Königsherrschaft Gottes auch die bösen Raben ihr Unwesen treiben. Und das andere ist dieser Sauerteig. Man unterstellt da, was man im Galaterbrief liest, nämlich, dass Sauerteig angeblich immer ein Bild für Sünde wäre und so zur Königsherrschaft Gottes auch die Sünde dazugehören würde, bis alles von der Sünde durchsetzt ist. Ich finde diese Theorie ziemlich schräg, zumal sie auch in den ganzen Kontext nicht passt. Vielmehr geht es hier um Positives, um Mutmachendes. Jesus lehrt die Königsherrschaft Gottes, die er in seiner Hand hat. Und er lehrt sie zuerst mal unter dem Gedanken, sie gleicht einem Samenkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten pflanzte. Hier handelt es sich um das Bild von einem Senfkorn, wahrscheinlich der im Vorderen Orient übliche schwarze Senf. Ein ganz, ganz kleines Körnchen, das man kaum sehen kann, aber die Pflanze wird, wenn man sie lässt, 2 Meter hoch. So verhält es sich nach den Worten Jesu mit dem Reich Gottes auch. Darin steckt grundsätzlich der Gedanke, das Reich Gottes bricht sich Bahn, die Königsherrschaft Gottes bricht sich ihre Bahn, sie bricht durch. Sie schafft sich ihren Weg, sie bricht auch durch Widerstände, genau wie diese Pflanze. Diese Senfpflanze bricht nach unten durch, bis ihre Wurzeln ans Wasser kommen, und sie bricht nach oben durch, bis ihre Blätter ans Licht kommen. Sie bricht durch, sie bricht auch durch Hindernisse. Wenn da Steine liegen, eine Pflanze hat so viel Kraft, so Steinchen auch mal wegzuschieben. Wir hatten neulich einen Landschaftsgärtner hier zu Hause, der sollte bei uns unterhalb der Terrasse was ändern. Da hatte sich eine Eiche selber gesämt und ich sagte, ich fände die da eigentlich ganz schön. Da sagte der Landschaftsgärtner, wenn du die da wachsen lässt, dann reden wir in 20 Jahren nicht mehr über eine neue Böschung, sondern dann reden wir in 20 Jahren darüber, dass du dein Wohnzimmer neu bauen musst, weil die Wurzeln der Eiche es komplett zerstört haben. Die Königsherrschaft Gottes in Jesus Christus, die bricht sich Bahn. Sie bricht durch, sie ist nicht aufzuhalten. Ihr ist kein Widerstand entgegenzusetzen. Sie fängt klein an und wächst sich aus. Und die Kraft dafür, die liegt im Samen. Du gingest selbst als Weizenkorn und sagtest in das Grab, belebe denn, o Lebensborn, die Welt, die Gott dir gab, oder die Worte Jesu selber, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Um diesen Grundgedanken geht es hier und es geht darum, seine Zuhörer darin zu stärken, die Königsherrschaft Gottes in Jesus Christus, die bricht sich auch in deinem und in meinem Leben ihre Bahn. Gott verfolgt seine Ziele, Gott tut seine Werke und alle Kraft, die dafür nötig ist und alle Kraft, die sich da auswirken wird, die liegt schon im Samenkorn, in Jesus Christus selber. Wo Jesus Christus seine Königsherrschaft in das Leben eines Menschen hineinbringt, da ist dieses Leben unter eine Herrschaft gestellt, die Macht hat zu tun, was Gott, was Jesus Christus gefällt. Und in der Jesus Christus sich auch nicht nehmen lässt, das zu tun. Er hat diese Vollmacht. Er ist um dieser Vollmacht willen und um dieses Wachstums willen und um dieses Reichtums willen gestorben. Er ist wieder auferstanden, weil seine Königsherrschaft keine Widerstände kennt, die ihr zu groß wären. Dem befiehl dich doch seelsorglich auch an. Die Königsherrschaft Jesu Christi kennt keine Widerstände, die ihr zu groß wären. Vielmehr darfst du um diese Königsherrschaft wissen und du darfst darum wissen, sie besteht darin, dass Jesus Christus gekommen ist, auch für dich, auch für mich, die Werke des Teufels zu zerstören. Hinten an dieser Königsherrschaft dran ist einer, der sie durchknetet. Das ist der Grundgedanke des zweiten Bildwortes. Mit der Königsherrschaft Gottes verhält es sich wie mit Sauerteig, den eine Frau nahm und durch 3 Scheffel Mehl knetete, bis das Mehl ganz durchsäuert war. Jesus sagt, die Königsherrschaft Gottes verbreitet sich nicht zufällig, die verbreitet sich auch nicht planlos. Da ist einer hinten dran, der die Königsherrschaft Gottes durch das Mehl durchknetet, durch die Weltgeschichte durchknetet, bis sie ganz durchsäuert ist. Da ist einer hinten dran, der die Königsherrschaft Gottes durch dein und mein Leben durchknetet, bis es ganz durchsäuert ist. Uns fällt uns möglicherweise schwer, das in unserer Zeit zu sehen, wo viel, viel Leid in den Gemeinden, wenn man mal über Europa hinausguckt, ist und wo man sich fragt, wo ist der denn, der seine Königsherrschaft da durchknetet? Er ist da. Jesus sagt, da ist einer, der macht mit Beharrlichkeit, mit Sorgfalt, mit Geduld das, was ihm das Richtige scheint, bis das ganze Mehl durchsäuert ist. Vertraue dem, der da hinten dran steht und seine Königsherrschaft durch dein Leben knetet. Er wird es mit Plan, er wird es mit Beharrlichkeit, er wird es mit Geduld tun, mit Zielstrebigkeit aber auch. Und er wird es so tun, dass dein Leben irgendwann ganz durchsäuert ist. Vertraue dich dem an, der diese Macht hat, schon in seinem Tod, seinem Reich, auch in deinem Leben Bahn zu brechen, Widerstände zu durchbrechen. Es groß werden zu lassen, so groß, dass du, angenommen du wärst ein Rabe, dich in dieser Königsherrschaft bergen kannst. Komm zu ihm, der das tut und der dich ruft, dass du zu ihm kommen sollst. Und lass ihm zu, dass er seine Hand auf dein Leben legt und zu dir sagt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Lass uns noch miteinander beten.